Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Dass Kindheitserlebnisse einen Schriftsteller prägen, ist eine Binsenweisheit. Dass sie ihn überhaupt erst zum Schriftsteller werden lassen, ist schon ungewöhnlicher. Wer allerdings durchgemacht hat, was der weiße Südafrikaner Damon Galgut als Kind hat durchleiden müssen, der wird davon sein Leben lang geprägt bleiben. Mit 5 Jahren erkrankte er an Krebs, verbrachte lange Zeit im Krankenhaus. Da er noch nicht lesen gelernt hatte, lasen ihm seine Mutter und seine Verwandten damals sehr viel vor.
As a child, as a young boy, I was very ill for a number of years. I had a form of cancer that afflicts children. And while I was in hospital having treatment, some relatives, most especially my mother, used to come and sit with me and read to me. I have very strong memories of the kind of the associations of listening to reading from that time. I mean, I associated, I think, with love and attention and care. And out of that came this desire to make stories for myself.
Da sich für Damon Galgut mit dem Vorlesen und mit den Geschichten selbst Zuneigung, Liebe und Aufmerksamkeit verbanden, begann er mit dem Geschichtenerfinden. So konnte er diese Gefühle für sich selbst wiedererwecken. Bereits als Schüler dachte er sich 2 Romane aus, die aber glücklicherweise, so der Autor, niemals das Licht der Öffentlichkeit erblickten. Als Abiturient dann schickte er seinen 3. Roman an einen Verlag, und er wurde auch tatsächlich gedruckt. Damals war er natürlich begeistert. Heute findet er seine Geschichte eines Heranwachsenden so schwach, dass er kürzlich den Wunsch des Verlags ablehnte, sie nachzudrucken. Die Weigerung mag auch damit zusammenhängen, dass sein Roman aus einer Zeit stammt, in der er noch völlig unpolitisch war. Damon Galgut wuchs unter sehr privilegierten Verhältnissen in Pretoria auf. Die Mutter war Journalistin mit englischen Vorfahren, der Vater hatte jüdisch-litauische Wurzeln und war Richter. Beide gehörten somit zum weißen Establishment, waren Teil des Machtapparats des Apartheid-Regimes. Der junge Damon nahm, wie viele unpolitische Weiße, den Rassismus als gegeben, ohne darüber groß nachzudenken. Erst auf der Universität, in Südafrika damals ein Hort des Widerstands, des oppositionellen Bürgertums, begann er politisches Bewusstsein zu entwickeln. Den letzten Schub aber brachte die heftige Kritik an seinem stark autobiografisch geprägten Roman »A Small Circle of Beings«. Er erschien 1988, also mitten in den Zeiten heftiger, fast bürgerkriegsähnlicher Anti-Apartheid-Kämpfe und hat das Leben eines krebskranken Kindes zum Thema.
It was quite a shock to me because I got hit hard from a certain critical perspective by people saying, well, you know, this is a young white South African who...
Dass ich von bestimmten Kritikern sehr hart angegangen wurde, war für mich ein Schock. Sie warfen mir vor, mich als junger weißer Südafrikaner nur für mein persönliches Trauma, meine persönliche Katastrophe zu interessieren und keinerlei Interesse für die gewichtigeren politischen Verhältnisse zu haben. Das hat mich schockiert. Denn in den meisten Gesellschaften auf der Welt hätte man jederzeit über seine eigenen Katastrophen schreiben können. Eine schwere Krankheit in der Kindheit wäre ein völlig legitimes Thema für ein Buch gewesen. Aber das galt nicht für Südafrika. Danach fing ich an zu begreifen, in was für einer Gesellschaft ich eigentlich lebte. Ironischerweise erlebte Südafrika gerade in dem Moment seine große Veränderung, in dem ich begann, mich zu politisieren. Da war ich 25, 26. Theoretisch hätte ich nun problemlos über alles außer Politik schreiben können. Nur denke ich seitdem politisch. Wenn man aus Südafrika stammt, dann ist es sehr schwer, die politischen Elemente rauszuhalten. Denn sie gehören zu jedermanns Leben hinzu. Egal, wer man ist, man lebt auf die eine oder andere Weise mit den Konsequenzen der Politik. Sie gehört zu allem dazu.
Everybody's life and everybody there, no matter who they are, lives with a fallout from politics, you know, one way or the other. So, yeah, it's part of everything.
Damon Galgut hat sich die Kritik an seinem 2. nie auf Deutsch herausgekommenen Roman offenkundig zu Herzen genommen, denn seine 3 seither erschienenen und auch auf Deutsch vorliegenden Romane lassen sich durchaus als Abrechnung mit der südafrikanischen Gesellschaft verstehen. Allerdings meidet der Schriftsteller jegliche Form von Politliteratur. Die Anspielungen sind eher indirekt, verschlüsselt wie in seinem 1995 veröffentlichten Roman »Das Sündenopfer«. Es ist die düstere Geschichte eines namenlosen Flüchtlings, der irgendwo im heutigen Südafrika einen Geistlichen erschlägt, dessen Leiche in einem Steinbruch versteckt und dann in dessen Identität schlüpft. So willig ihn die neue Gemeinde empfängt, so misstrauisch bleibt der Polizist der kleinen Siedlung, in der er fortan predigt. Als 2 Schwarze, die zufällig die Leiche des echten Priesters entdecken, das Auto des falschen Geistlichen ausrauben und daraufhin verhaftet werden, droht der Mord aufzufliegen. Es kommt während der Gerichtsverhandlung gegen die Diebe zu überraschenden Geständnissen mit dramatischen Folgen. In dem ausbrechenden Chaos flieht einer der schwarzen Häftlinge. Die Kirche brennt ab. Auch der falsche Geistliche verschwindet. Der Polizist verfolgt ihn. Damon Gergert beschreibt die Ereignisse wie ein unbeteiligter Beobachter. Sachlich, nüchtern, fast emotionslos. Knappe, kurze Sätze. Eine Sprache, die einem kalt werden lässt. Unbarmherzig, unbeteiligt, selbst die schlimmsten Ereignisse schildert und dennoch vor kühler Poesie vibriert, einen Sog entwickelt, dem man sich kaum entziehen kann.
I wanted to, I think, tell a story that worked on the level of myth.
Ich vermute, ich wollte eine Geschichte erzählen, die wie eine Sage wirkt. Der Mann ist ein Flüchtling. Sie werden im Buch nie erfahren, wovor er wegläuft. Aber in Südafrika ist das gewissermaßen egal, weil fast jede Gemeinschaft diese Figur des Wegrennens, des Flüchtlings kennt, welcher Herkunft auch immer sie sei. Die südafrikanische Psyche ist damit vertraut. Ich denke, es geht um Macht. Jemand nimmt die Identität eines anderen an, um seiner Vergangenheit zu entkommen, und die neue Identität führt zu einem Szenario, das wiederum neue Gewalt gebiert. Gewalt hat die Eigenschaft, eine neue Runde von Gewalt hervorzubringen. Man muss sich in der Welt nicht groß umschauen, um zu sehen, dass das stimmt. Der Roman »Das Sündenopfer« sollte eine elementare mystische Geschichte darüber werden, was sich in Südafrika abspielt.
Eine Welt in dunklen Tönen beherrscht auch Damon Gergerts vierten Roman »Der gute Doktor«. Er kam 2003 auf Englisch heraus, verhalf ihm zum literarischen Durchbruch und wurde in über einem Dutzend Länder veröffentlicht. Zudem bekam Damon Gergert dafür den angesehenen Commonwealth Writers Preis.
I'd reached a point where actually my career right then was not going very well.
Ich hatte einen Punkt erreicht, an dem meine Karriere nicht besonders gut verlief. Mir schien das alte Südafrika, die Zeit der Apartheid, bereits von so vielen Schriftstellern immer wieder nachgezeichnet worden zu sein, dass es absolut nichts Neues mehr darüber zu erzählen gab. Als ich den Roman »Der gute Doktor« schrieb, war das neue Südafrika in der Literatur noch relativ wenig behandelt worden. Also traf ich ziemlich bewusst die Entscheidung, schau dir dieses neue Land an. Wir haben eine vollkommen rückwärtsgewandte Haltung gegenüber dem AIDS-Problem mit den Hunderttausenden von Toten. Da ist zudem die Korruption, die ungezügelte Kriminalität, all das, was ganz und gar falsch läuft. Wenn ich mir diese Sachen anschaue und sie den Phrasen gegenüberstelle, da fällt es schwer, nicht ein bisschen zynisch zu werden und zu sagen, die Menschen nehmen große Worte in den Mund, aber sie handeln kaum entsprechend.
Where we were and where we were going, it's hard not to feel a little cynical and to say, well, humans speak very big, but they hardly ever produce actions to match that.
Im Mittelpunkt des Buches »Der gute Doktor« steht der junge südafrikanische Arzt Frank Illoff, der aus einer gescheiterten Ehe und wohl auch vor seinem dominanten, äußerst erfolgreichen Vater in ein heruntergekommenes, halb vergessenes Krankenhaus in einem abgelegenen Fleck des Landes geflohen ist. Jetzt lebt er dort zusammen mit einer schwarzen Chefin, einem kubanischen Ärzte-Ehepaar, das sich ständig streitet, sowie einem schwarzen, undurchsichtigen Pfleger mitten auf dem Lande in einem der früheren Homelands, also einem der zu Apartheid-Zeiten eingerichteten Reservate für Schwarze. Die Zeiten haben sich geändert. Seit Beginn der Demokratie und damit der Reise- und Niederlassungsfreiheit der Schwarzen ist die nahegelegene Provinzmetropole in die Bedeutungslosigkeit versunken. Franks Landkrankenhaus hat fast keine Patienten mehr. Es gibt so gut wie nichts zu tun. Umso weniger kann er begreifen, warum der junge Arzt Lawrence Waters hier sein soziales Pflichtjahr absolvieren will. Frank ist gezwungen, mit dem Neuankömmling auf einem Zimmer zusammen zu wohnen. Rasch stellt er fest, dass Lawrence all das verkörpert, was er selbst nicht ist. Lawrence ist überschwänglich, sozial engagiert, voller Tatendrang, mutig und zupackend. Da die Hilfsbedürftigen aus den Dörfern nicht in das Krankenhaus kommen, will Lawrence sie zu Hause aufsuchen, ambulant behandeln. Sein Enthusiasmus ist ansteckend. Die anderen lassen sich von seinen Ideen begeistern. Nur Frank weigert sich mitzuspielen.
You know, most people have responded to Frank as a cynical voice, you know, as somebody who doesn't believe in the future or the possibilities of the future.
Die meisten sehen Frank als zynische Stimme, die nicht an die Zukunft und ihre Möglichkeiten glaubt. Tatsächlich aber wollte ich das Porträt eines Mannes zeichnen, der die Wahrheit ausspricht, so wie er sie sieht. der kein Blatt vor den Mund nimmt oder sich in Idealismus wälzt. Er sagte einfach, dieser Plan funktioniert nicht. Oder daran glaube ich einfach nicht. Er sagt all das, was politisch korrekte Menschen sich wohl nie trauen würden zu sagen. Vermutlich müssen die Leser selbst entscheiden, ob Frank realistisch oder ein Pessimist und Zyniker ist. Vielleicht kann nur die Geschichte darüber ein Urteil fällen.
Ist Frank realistisch oder ist er ein Pessimist, ist er Zyniker? Und vielleicht in einer Weise nur die Geschichte wird das beurteilen.
Zwischen Frank und Lawrence herrscht schon bald eine starke Spannung. Sie sind ihrem Wesen nach geradezu gegensätzlich. In seinem Drang, der Welt zu helfen, weigert sich Lawrence, Gefahren wahrzunehmen und ist daher realitätsblind. Mit Politik will er nichts zu tun haben. Die Apartheidzeit interessiert ihn nicht. Doch die lässt sich nicht einfach ausblenden. So begegnet Frank nicht nur dem abgehalfterten ehemaligen Homeland-Chef, einer Art düsterem Operettendiktator, sondern auch einem Offizier, den er noch von früher kennt, als er ihm dabei helfen musste, Regimegegner zu foltern. Der Mann dient noch immer in der Armee. Angstmachende Gespenster aus der Vergangenheit, die dem Roman einen düsteren Unterton geben, zumal auch die neuen Zeiten bedrohlich wirken. Wenn Lawrence so tut, als existierten all diese Probleme nicht und sie einfach ignoriert, ist sich der Pessimist Frank der Wirklichkeit weitaus bewusster. Er leugnet die Konflikte nicht, auch wenn er sich nicht berufen fühlt, sie zu lösen. So spitzt sich die Situation allmählich zu. Man wartet schließlich geradezu auf eine Katastrophe, und die ereignet sich denn auch, wenn auch anders als erwartet. Der Traum von der Regenbogennation, dem friedvollen Zusammenleben, wie ihn der junge weiße Arzt Lawrence verkörpert, erweist sich jedenfalls als wirklichkeitsfremde Illusion. Das Verhältnis von Schwarz und Weiß ist keineswegs entspannt. Frank gesteht sich das viel eher ein, da er eine merkwürdige, vor allem sexuelle Beziehung zu einer Schwarzen pflegt, deren Verhalten ihn verwirrt. Da spiegelt sich ein Stück weit die Erfahrung des Autors wider, wie der Südafrikaner Gelgert in dieser Sendung auf DRS2 erzählt.
I write what I know and my life having been circumscribed by racial laws.
Ich schreibe über das, was ich kenne. Unter rassistischen Gesetzen zu leben, hieß, die meiste Zeit meines Lebens Schwarze nicht näher kennengelernt zu haben. Schwarze kreuzten unser Leben als Wächter oder als jemand, der in der Küche arbeitete. Leute, die auf der Flucht vor der Polizei durch unseren Garten rannten, solche Dinge. Meine Romane befassen sich vor allem mit den Auswirkungen, die Veränderungen, die wir miterleben, auf die weiße Psyche haben. Darüber weiß ich Bescheid und spreche mit einer gewissen Autorität. Ansonsten habe ich keine Ahnung. Und ich wollte diese Ignoranz eben auch reflektieren. Franks Grenzen sind auch meine. Wenn Frank etwas nicht weiß, sich über etwas wundert, dann hat das eine Berechtigung. Denn nur weil man die rassistischen Gesetze der Rassenvermischung gelöscht hat, heißt das nicht, dass wir uns vermischen und einander verstehen. Das ist ein sehr langsamer Prozess. Da wächst eine ganz neue Generation in Südafrika auf. Das kann man in den Schulen der Mittelschicht sehen, in denen Weiße und Schwarze zusammen aufwachsen. Die werden ein viel persönlicheres Wissen über das Leben der jeweils anderen haben als wir. Aber diese Kenntnisse wird meine Generation nie besitzen.
Far more intimate knowledge of each other's lives, you know, but that's not a knowledge that will ever belong to my generation, really.
Erstaunlicherweise endet der Roman, zumindest für den Erzähler Frank, verhalten optimistisch. Das überrascht dann doch. Aber vielleicht entspricht das den Erfahrungen des Autors, den seine Kindheitserlebnisse bis heute beeinflussen.
It's hard to know in certain ways why one is as one is, and you know all your one's rationalizations happen afterwards.
Es ist sicherlich schwer zu sagen, wie man ist. Die Rationalisierungen kommen im Nachhinein. Aber es erscheint einleuchtend anzunehmen, dass solch eine Erfahrung eine deutliche Spur hinterlassen hat. Ich habe einen Freund, der mich stets dafür geißelt, dass ich zu zynisch sei, zu pessimistisch. Aber er sagt auch, dass mein Problem darin bestände, dass ich mir meiner eigenen Sterblichkeit sehr jung bewusst wurde. Und ich glaube, das trifft zu. Kinder sollten das Beginnen des Lebens fühlen, wie es wächst, und nicht sein mögliches Ende. Die Krankheit hat mich mit einer großen Wolke zurückgelassen, die von sehr früh an über meinem Kopf schwebte, und ich habe das Gefühl, jünger zu werden, während ich älter werde. Es fällt mir viel leichter, mich sonniger und glücklicher zu fühlen, je älter ich werde. Ich kann jetzt über vieles lachen, während ich als Kind alles ziemlich düster gesehen habe.
As I get older, I find a lot of things to laugh at in life now, whereas as a child I was quite gloomy.
Von diesem Lachen ist noch nicht allzu viel zu spüren, auch wenn sich die düstere Grundstimmung von Roman zu Roman aufhält, der Stil seine an Vivisektion erinnernde Kälte verloren hat, die Charaktere Gefühle zeigen, der Sprachduktus freundlicher geworden ist, mehr Mitempfinden vermittelt. Doch auch sein jetzt erschienener neuer Roman »Der Betrüger« ist kein heiterer, lebensfroher Roman. Allerdings gibt es diesmal keine Toten zu beklagen, das ist schon ein Fortschritt. Ansonsten jedoch erzählt Damon Galgut eine wenig optimistische Geschichte aus dem neuen demokratischen Südafrika. Adam, ein weißer Angestellter, verliert seinen Job an einen Schwarzen, der im Rahmen der Förderpolitik der Regierung für Schwarze eingestellt wird. Er beschließt daraufhin, ganz auszusteigen, sich in das Haus seines Bruders mitten auf dem Land zurückzuziehen und wieder, wie in seiner Jugend, Gedichte zu schreiben. Doch das funktioniert nicht. Eine Erfahrung, die er mit seinem Erfinder Damon Galgut teilt.
I did at a certain point go and live in the South African countryside in the Karoo, where this story plays out.
Ich bin einmal aufs Land in die Karoo gezogen, wo diese Geschichte spielt. Damals hatte ich keinen Pfennig Geld. Freunde von mir, die in London lebten, offerierten mir freundlicherweise ihr Haus. Ich zog hin, um zu schreiben, so wie Adam es im Roman tut, und schaffte absolut nichts. Stattdessen kümmerte ich mich um die Unkräuter im Garten hinter dem Haus. Ich wurde ein bisschen besessen von der Vorstellung, diese Unkräuter zu vernichten, die so rasch nachwuchsen, wie ich sie ausriss. Und das war wie eine Metapher für meinen Zustand damals. Ich habe also diese Elemente aus meinem Leben in die Geschichte hineingepackt, auch wenn ich glücklicherweise sagen kann, dass alles andere mir nicht entspricht. Ich bin nicht Adam. Aber es gibt immer irgendeine persönliche Beziehung zu etwas in der Geschichte, sonst würde man sich nicht in sie hineinfinden können.
In dem kleinen Kaff, in dem Adam wohnt, trifft er eines Tages auf Canning, einen ehemaligen Schulkameraden, an den er sich allerdings überhaupt nicht erinnern kann. Der kann sich umso besser an Adam erinnern und ist ihm aus einem Grund, den er nicht versteht und der erst ganz am Ende des Buches enthüllt wird, unglaublich dankbar für einen damaligen Rat. So lädt er ihn erfreut auf seine nahegelegene, prächtige Farm ein.
Canning's a bit of a tragic figure. I mean, there's a certain pathos to Canning. No, he's the person that's very easy to forget.
Canning ist gewissermaßen eine tragische Figur, ein bisschen pathetisch. Er ist jemand, den man rasch wieder vergisst, so wie Adam ihn trifft und keine Ahnung hat, wer er ist. Selbst diejenigen, die ihn benutzten, um an die große Farm zu kommen, die er geerbt hat, vergessen, woher sie ihn kennen. Das ist umso berührender, als sich umgekehrt Canning sehr deutlich an Adam aus der Schule erinnert und was er für ihn bedeutete. Nur wird das von Adam nicht erwidert. Aber das trifft ja auch auf das wirkliche Leben zu. Wir erinnern uns an bestimmte Orte, bestimmte Ereignisse, messen ihnen eine ungeheure Bedeutung bei und gehen davon aus, dass alle anderen, die dabei waren, das genauso intensiv empfinden wie wir. Das trifft nicht unbedingt zu. Denn wir sind es, die den Dingen Bedeutung geben. Die besitzen sie nicht von Natur aus. Dieses Ungleichgewicht sollte im Mittelpunkt des Buches stehen.
Innately part of it. So I wanted that disparity to be at the heart of the book, really.
Adam ist letztlich, ohne sich dessen bewusst zu sein, mit dafür verantwortlich, dass Canning den Familienbesitz verkaufen will. Der rächt sich mit dessen Veräußerung und Zerstörung im Nachhinein an seinem gewalttätigen, hartherzigen Vater, den einst enterbte. Da der Verkauf und die Umwandlung des Grundstücks in einen Golfplatz nicht ganz legal sind, fließt viel Geld.
In it, I think there's an ethos of corruption. Of growing corruption. In fact, it's pretty much the running theme of.
Im Buch spiegelt sich die wachsende Korruption wider. Sie ist das ständige Thema jeder Nachrichtensendung, jeder Zeitung. Es gibt eine sehr gierige Schnapp es dir, wo immer du kannst Mentalität. Und das ist wieder eine dieser südafrikanischen Ironien. Es ist ein Land, in dem 50% der Menschen unter der Armutsgrenze leben. Gleichzeitig entsteht überall eine unglaubliche Zahl von Golfplätzen. Für mich ist diese Art von Geisteshaltung sehr symptomatisch. Wir haben zwar eine multiethnische Demokratie, aber es gibt eine neue Elite, die sich mit genauso viel zynischer Gier die Taschen füllt wie die alte Truppe. Nur die Regeln sind andere. Für einen Schriftsteller ergibt es eine reiche Ernte.
You know, with as much cynical greed as the old bunch, but the rules are different. As I said, it's rich pickings for a novelist, you know.
Damon Galgut zeigt die Korruption in all ihren Facetten. Vom schwarzen Minister, der die Hand aufhält, über die Immobilienmafia in russischer Hand bis zum Dorfbürgermeister, der sich für ein paar Scheine kaufen lässt. Sogar Adam lässt sich etwas naiv und unbedacht in die Geschäfte verwickeln. Das bringt ihn in so ernste Gefahr, dass er gegen Ende des Buches untertauchen muss.
Adam is a bit of a loser, a bit of a dropout. I wanted him.
Adam hat etwas von einem Verlierer, von einem Aussteiger. Er sollte ein Außenseiter sein, anders formuliert. Er sollte Zeuge der Betrügereien, der Machtspiele sein und als Außenseiter nur zuschauen. Er verfolgt zwar seine eigenen Ziele, aber er erreicht nichts. So ist er das Auge, das bei den anderen Geschichten zuschaut, und letztlich werden diese Geschichten auch zu seiner eigenen, weil sein Leben damit reingezogen wird.
And ultimately those stories only become his story because his own life gets pulled into it.
Doch nicht nur Canning ist ein Betrüger, auch Adam, denn er betrügt den Ex-Mitschüler mit dessen junger schwarzer Frau Baby, einer Schönheit, der Adam nicht widerstehen kann. Immer wieder steigt er mit ihr hinter dem Rücken Cannings ins Bett.
Die Intensität ihrer Vereinigungen grenzt an Gewalt. Oft entdeckt er an sich später Kratzer und blaue Flecke, vermutlich von ihren Fingernägeln. Nie kann er sich an diese winzigen Verletzungen erinnern. Wenn sie zusammen im Bett sind, konzentriert sich der Lärm seines Bewusstseins auf einen weißglühenden Punkt, an dem Zukunft und Vergangenheit zusammenlaufen. Er wird ein anderer, verwandelt sich in ein ihm unbekanntes Wesen. Dieses fremde Ich ist eine boxbeinige, ebenso mächtige wie skrupellose Kreatur, die unermüdlich Unzucht treibt, mit Obszönitäten um sich wirft und sich nicht darum schert, welchen Schaden sie anrichtet. Es ist keine Liebe. Es ist etwas anderes. Manchmal scheint es fast schon Hass zu sein. Dann wieder so etwas wie Verzückung. Oder doch nur übersteigerter Narzissmus. Er entledigt sich sämtlicher Hemmungen und Zwänge, die ihn sein Leben lang gefesselt und verbogen haben. Es ist ein starkes, furchteinflößendes Gefühl, als ob man Feuer fangen würde. Danach kommt er langsam wieder zur Besinnung. Die Rückkehr zu sich selbst und in die Welt ist schmerzhaft. Worte nehmen in ihm Gestalt an und alles, was an diesen Worten hängt. Später liegen sie umschlungen auf dem Bett und unterhalten sich im Flüsterton. Plötzlich ist echte Zärtlichkeit im Spiel, die umso tiefer geht, als sie sonst nicht vorhanden ist.
Adam verliebt sich in Baby. Er schreibt im Überschwang der Gefühle ein ganzes Dutzend Gedichte und begreift nicht, dass Baby auch ihn nur benutzt. Er ist für sie, die offenkundig aus den Townships stammt, sich aus der Armut hochgeschlafen hat, nicht viel mehr als ein angenehmer Zeitvertreib. Eine bittere Erkenntnis, ein Stück südafrikanischer Realität.
Baby is an imposter, right? She's one of the imposters in the book.
Baby ist eine Betrügerin, so wie es im Buch mehrere gibt. Solchen wie Baby begegnet man unglücklicherweise immer öfter in Südafrika. Sie ist sehr hübsch und sie nutzt diesen Vorzug zu ihrem Vorteil. Sie will die soziale Leiter so hoch wie nur möglich aufsteigen und weiß, wie man sich in jeder Situation anpasst. Sie hat Canning für sein Geld und seine Position geheiratet. Sie nutzt ihn aus, um noch höher zu steigen. Sie diente mir als Figur, auch wenn sie nicht sehr sympathisch wirkt, um all diese modischen Phrasen zu widerlegen, die mit diesem afrikanischen Begriff Ubuntu verbunden sind. Den haben wir oft nach der Wende gehört. Ubuntu bedeutet Gemeinschaft und sich umeinander kümmern, zusammenhalten. Es zeigt sich nach 14 Jahren nicht mehr viel Ubuntu in der Demokratie. Tut mir leid. Es geht immer mehr um persönlichen Gewinn, persönliche Gier, und Baby ist dafür typisch. Man kann Leute wie sie nicht mal dafür anklagen. Sie sind ohne jede Chance, ohne Zukunft aufgewachsen. Jetzt sehen sie die Gelegenheit, etwas für sich zu bekommen und greifen zu. Aber das geht unglücklicherweise auf Kosten vieler anderer. Das entschuldigt die Korruption nicht. Aber man begreift, warum es sie gibt. Da gibt es die Möglichkeit und man kann sie ergreifen und kommt damit durch. Also sagen sie sich, warum nicht? Von diesem Warum nicht hängt allerdings die gesamte Zukunft des Landes ab. Baby steht für diese Leute, die nur an sich selbst interessiert sind, nicht an der Gemeinschaft, aus der sie kommen.
Baby is representative of a certain kind of person who's more and more in evidence, somebody who's in it for themselves only, not for the community that she comes from.
Es ist kein sympathisches Bild, das Damon Galgut vom heutigen Südafrika entwirft, aber ein sehr realistisches. Dazu gehört auch die allerorten vorhandene Gewalt, ein Ergebnis der Rassentrennung und der Spaltung der Gesellschaft in eine kleine Oberschicht von Weißen und Schwarzen und eine breite Masse verarmter, arbeitsloser Schwarzer.
Violence is a very common everyday occurrence in South Africa. It's an extremely violent society.
Gewalt ist ein alltägliches Ereignis in Südafrika. Die Gesellschaft ist sehr gewalttätig und man kann diese Tatsache kaum ignorieren, sofern man Zeitung liest. Man muss sich nur mit seinen Freunden unterhalten oder das eigene Leben betrachten. Jeder, den ich kenne, hat schon auf die eine oder andere Art und Weise Bekanntschaft mit Gewalt gemacht. Ich auch. Allerdings ist das so persönlich, dass ich darüber nicht reden möchte. Aber ich wuchs zu Hause mit Gewalt auf. Und Gewalt, die in privaten Verhältnissen stattfindet, ist in gewisser Weise mit dem größeren politischen Szenario verknüpft. Ja, es ist eine sehr gewalttätige Gesellschaft. Aber nicht nur dieses Buch handelt von Gewalt. Sie taucht auch in meinen anderen Büchern auf. Sie kommt in jedem südafrikanischen Roman vor. In diesem Land haben die Menschen einander schreckliche Dinge angetan. Es hat in gewisser Hinsicht keinen befreienden Moment gegeben, als wir unsere große Machtübergabe hatten, vermutlich das große afrikanische Wunder. Aber auf einer anderen Ebene geht die gesellschaftliche Gewalt in Südafrika weiter. Die Gewalt hat die Form von Kriminalität angenommen. Es ist eine Form des Bürgerkriegs im Kleinen.
Die Rassentrennung mag zwar aufgehoben sein, doch die Klassentrennung existiert umso deutlicher, nur dass die Hautfarbe dabei eher eine untergeordnete Rolle spielt. Geld regiert. Doch es geht nicht nur darum. Damon Galgut hat mit seinem Roman noch ein weiteres grundlegendes Thema angesprochen.
But of course on another level it connects to the whole issue of memory and forgetting, which is
auf einer anderen Ebene geht es bei dieser Geschichte natürlich auch um das Problem von Erinnerung und Vergessen. Das spielt im Augenblick in Südafrikas Leben eine zentrale Rolle. Die Frage ist eben, was wir mit dem Boden anfangen. Können wir Land und Boden gewinnträchtig verschachern und dabei völlig vergessen, wie man sich um dieses Land gestritten und sich die Köpfe blutig geschlagen hat, im langen Kampf um das Recht, auf ihm zu leben? Dieses Hin und Her zwischen Erinnerung und Vergessen ist sehr typisch für das derzeitige Südafrika.
Auch wenn sich Damon Galgut keineswegs als politischer Schriftsteller versteht, so hat sich doch seine Geschichte des Aufsteigers Adam unter der Hand zu einem fulminanten und mitreißenden Porträt Südafrikas ausgewachsen. Das liegt allerdings in der Natur der Sache.
Man kann in Südafrika die Politik nicht ignorieren. Ich interessiere mich für die Politik eher auf der Ebene der Macht und wie sie ausgeübt wird. Mich fasziniert, wie sich gewaltige politische Kräfte in sehr persönliche Beziehungen untereinander verwandeln lassen. Das neue Südafrika bietet einem Schriftsteller reichhaltiges Material. Es steckt voller Ironien und Gegensätze, voll verschiedener Ebenen, die ineinander greifen. Die breiten Pinselstriche, mit der die Politik zu Zeiten der Apartheid funktionierte, sind verschwunden. Die heutige Politik ist voller Kompromisse und Schatten, merkwürdiger, kleiner Komplikationen. Und all das kann ziemlich interessante Situationen und Figuren heraufbeschwören, wenn man dafür aufnahmefähig ist.
Damon Galgut ist ein exzellenter Chronist des neuen Südafrika. Er versteht es unaufdringlich und doch sehr eindrücklich, die Geburtswehen der Post-Apartheid-Gesellschaft in Literatur zu bannen, ihr ein persönliches Gesicht und lebendige Charaktere zu geben. Ihn fasziniert offenkundig, wie die Menschen auf die neuen Verhältnisse reagieren und sich arrangieren. So werden seine Romane unter der Hand zum aufschlussreichen und verblüffenden Gesellschaftspanorama.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.